Also wenn du nichts oder ganz wenig Alkohol getrunken hast und dir ist schlagartig schlecht, schlagartig schwindelig, auf einmal lallst du, torkelst du, hast nicht mehr richtig Kontrolle, dann stimmt was nicht. Das ist ein starkes Indiz, dass da eine Droge drin sein kann. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bevor die Folge jetzt losgeht, möchte ich einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Das habe ich noch nie gemacht, aber in dieser Folge geht es unter anderem auch um das Thema sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Wenn das Themen sind, die du nicht gut aushalten kannst, dann skip die Folge heute. Schalt einfach nächste Woche wieder ein. Und jetzt geht's los mit der Folge. Habt ihr eine Ruhe für mich? Den Satz werde ich niemals vergessen. Heute geht's um ein ganz aktuelles Thema, Rohypnol. Dein Körper vergisst nicht. Rohypnol ist gerade in aller Munde, obwohl es das Medikament schon sehr, sehr lange gibt. Also Mitte der 90er hatte ich den ersten Kontakt mit Rohypnol. Das erzähle ich dir gleich. Es ist ein eigentlich sehr gutes Medikament in den richtigen Händen, aber leider gerade überall in der Presse, weil nicht zuletzt Vorwürfe bestehen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann, der angeblich, auf jeden Fall wird ihm das so vorgeworfen, junge Frauen, mutmaßlich Betroffene, unter Drogen gesetzt haben soll, mit Rohypnol und dann sexuell bedrängt und belästigt haben soll. So sind auf jeden Fall die Vorwürfe, Rohypnol, um sexuelle Übergriffe möglich zu machen. Um Rammstein geht es heute nicht. Ich bin Ärztin, keine Juristin. In dieser Folge soll es heute gehen um Rohypnol. Was ist das? Wie wirkt es? Woran erkennst du es? Wie kannst du dich davor schützen, dass dir jemand diesen Wirkstoff ohne dein Wissen und gegen deinen Willen verabreicht? All das mag ich dir heute mitgeben in meiner Folge, auf dass du bewusster bist, dich besser beschützen kannst, besser auf dich Acht geben kannst. Rohypnol. Bleib dran, wenn dich das interessiert. Habt ihr eine Ruhe für mich? Das hat er gesagt. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen damals. Ich werde es nie vergessen. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen damals. Das war Mitte der 90er. Ich war im Nachtdienst. Ich habe mein Studium selbst verdienen müssen, mein Medizinstudium, und habe unter anderem sehr viele Nachtdienste gemacht. Das hat sich angeboten, konnte ich nachts arbeiten und tagsüber studieren. Und ich saß da gerade in der Schwesternbutze in der Uniklinik Düsseldorf. Da gibt es so eine große Klinik, ein großes Gebäude, die MNR-Klinik, das ist die innere, das ist so ein Hochhaus. Und ich saß da irgendwo in diesem Hochhaus auf irgendeiner inneren Station und hatte Nachtdienst zusammen mit einem sehr coolen Pfleger, dem Mike, super Typ. Und es war 4 Uhr nachts. Wir hatten soweit alles erledigt, alle Listen geschrieben, alle Medikamente gestellt, alles aufgeräumt, alles ordentlich, alles fertig. Wurde gerade ein bisschen ruhiger, die Uhr an der Wand tickte so ganz ruhig, ganz ordentlich, ganz sauber, ganz kontrolliert, so ein paar Geräte im Hintergrund piepten so vor sich hin. Mir war so ein bisschen kalt, ich habe gerade den Stuhl so nach hinten gekippt, Füße hochgelegt, die waren dick. Oh, alles unter Kontrolle, alles in bester Ordnung. Und dann stand er da, der Typ, plötzlich vor uns im Türrahmen, ungepflegt. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Also Klamotten viel zu groß, passten nicht, dreckig, dürre Gestalt, bestrubbeliger Bart, lange Haare, gehetzter Blick. Habt ihr eine Ruhe für mich? Ich werde es nie vergessen. Und auch wo der plötzlich herkam, ich habe nie damit gerechnet, dass auf der Station da plötzlich ein Fremder steht. Ich war Studentin, ich war jung, ich war unerfahren und Mike war cool. Mike war damals aus meiner Sicht schon uralt, der war Mitte 30, Mitte, Ende 30, also aus meiner Sicht damals uralt. Und der war blitzschnell bei dem Mann, nahm ihn nett am Oberarm, führte ihn sanft, aber bestimmt zum Treppenhaus, drehte sich zu mir um und sagte, pass auf die Station auf, ich bin gleich wieder da. Mike, coole Socke, hatte schon alles gesehen. Der war damals schon tätowiert, das war damals eine völlige Ausnahme. Heute ist ja jeder tätowiert. Damals war es irgendwie krass, was Besonderes. Und Mike hatte was drauf. Und ich nicht. Ich war völlig überfordert in der Situation und zitterte so ein bisschen vor mich hin. Und als Mike wieder da war, wieder zurück war bei mir auf Station, da klärt er mich auf. Ich sag, was ist denn eine Ruhi und wer war das? Und dann hat er es mir erklärt. Mir gesagt, dass das ein Obdachloser war, ein Junkie wahrscheinlich, also jemand, der drogenabhängig ist auf Turkey, also der auf Entzug war, dass er vermutlich gerade nicht an seine Drogen drankommt, aus welchem Grund auch immer, und dass diese Leute dann gerne in Kliniken nach einer Rohypnol betteln, weil eine Tablette Rohypnol, das ist eigentlich ein Schlafmittel, gut hilft gegen Entzug. Auch begehrt ist, weil die Wirkung Heroin ähnelt. Und ich war total fassungslos. Was? Die kommen dann zu uns, idealerweise Nachtdienst, und fragen nach einer Tablette. Ich war fassungslos. Aber ja, so war es. Und so ist es wahrscheinlich auch noch heute. Ich mache keine Nachtdienste mehr in großen Kliniken, aber so war es. Und Flunitrazepam, das ist der Wirkstoff von Rohypnol. Und natürlich habe ich dann im Laufe meines Studiums, aber vor allem seit ich Ärztin bin, sehr, sehr viel Kontakt mit Benzodiazepinen. Also das ist der Oberbegriff für diese Sorte Tabletten, für Schlafmittel, sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, aber auch zu Schwarzmarkt und zum illegalen Einsatz von Tabletten. Damit habe ich als Ärztin natürlich auch zu tun, besonders als Notärztin und besonders in der Uniklinik, als ich die Ambulanz gemacht habe, habe ich da viel gesehen. Auch Vergewaltigungsopfer unter Rohypnol gesehen. Vieles gesehen. Und die Tabletten am Schwarzmarkt, in Amerika heißen die meistens Roofies oder R2, R2. Im deutschsprachigen Raum heißen die eher so Flunis oder Flummis, weil der Wirkstoff Flunitrazepam. Oder weil die Herstellerfirma heißt Roche. Manchmal heißen die auch Rochis oder Rochis, wenn es nicht richtig ausgesprochen wird. Klar, die gibt es nur auf Rezept. Die gab es auch damals nur auf Substitutionsrezept, also als Ersatz für Drogen. Und seit November 2011 sogar nur auf BTM-Rezept, betäubungsmittelpflichtiges Medikament ist das inzwischen. Aber natürlich gibt es einen Schwarzmarkt, gab es damals und gibt es auch noch heute, Rohypnol. Und mich hat damals nicht nur getroffen, dass der Mann so verzweifelt war, dass der uns angebettelt hat um eine Tablette, sondern ich habe auch das erste Mal Einblick in diese für mich damals noch ganz andere Welt gehabt. Drogen, Wirkung von Medikamenten, bewusste und unbewusste Wirkung, was man mit Medikamenten alles machen kann. Und klar, das ist zunehmend Alltag für mich dann geworden als Ärztin und ist es heute. Heute weiß ich gut Bescheid in diesen Themen, habe sehr viel gesehen und sehr viel gemacht. Aber damals hat es mich doch wirklich, werde ich nie vergessen, getroffen. Und auch, dass einfach jeder in so eine Klinik reinspazieren kann und um Drogen betteln kann, um Medikamente betteln kann. Ich war ja recht alleine, also damals zusammen mit dem Pfleger, aber viele Nächte habe ich auch alleine Stationen betreut. Ist ein anderes Thema, ist eine andere Podcast-Folge. Hier geht es heute nur um Rohypnol, aber schreib mir, wenn dich das interessiert. Auf jeden Fall verlor ich damals schlagartig auch einen Teil meiner jugendlichen Naivität. Und Rohypnol, damit habe ich mich dann intensiver befasst. Das ist eine Schlaftablette, ein Beruhigungsmittel, wenn du so willst, ein Benzodiazepin. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das berühmteste Benzodiazepin ist Valium. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Diazepam, Valium. Und darum geht es heute in dieser Folge. Rohypnol als Vergewaltigungsdroge. Also, was ist das? Wie wirkt es? Wie erkennst du es? Wie kannst du dich davor schützen, dass dir jemand diesen Wirkstoff ohne dein Wissen und gegen deinen Willen verabreicht? Und nee, wenn du dir wünschst, dass ich da tiefer auf den Rammstein-Skandal eingehe, muss ich dich enttäuschen. Ich habe da keine Ahnung von. Ich war noch nie am Rammstein-Konzert. Ich bin auch weder Juristin, noch habe ich einen tiefen Einblick, was da wirklich passiert ist. Ich bin nur wahrscheinlich genauso erschrocken wie du über sein Gedicht. Ich kannte das Gedicht »Wenn du schläfst« nicht. Das hat er 2020 in einem Lyrikband veröffentlicht und da geht es um Vergewaltigung eines willenlosen Opfers durch Rohypnol. Also genauso, wie ich es in meiner Laufbahn in den letzten 20 Jahren als Ärztin häufiger schon gesehen habe in echt, so wird das in seinem Gedicht beschrieben, aber aus Sicht des Täters, also verherrlicht aus meiner ganz privaten, persönlichen Sicht. Also da schreibt er, der ganze Körper ist in Ruhe, kann dich überall anfassen, schlaf gern mit dir, wenn du träumst. Und genau so soll das sein, so soll das sein, so macht es Spaß. Etwas Rohypnol im Wein, etwas Rohypnol im Glas. Kannst dich gar nicht bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. Da, mir persönlich gruselt da einfach deswegen, weil ich in meinem ärztlichen Leben schon viele Vergewaltigungsopfer gesehen habe, betreut habe, versorgt habe und ich solche Sachen nie vergessen werde, die trage ich in meinem Herzen für immer. Und ich denke, das machen die meisten Ärzte so, die mit solchen Themen zu tun haben. Ich werde nie vergessen die Augen eines Vaters, dem ich sagen musste, dass seine Tochter vergewaltigt wurde. Das ist ein ganz eigenes Thema, ganz anderes Thema. Das erfordert ganz viel Empathie, Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen. Und es gibt einen guten Grund, warum die Dunkelziffer von Vergewaltigungsopfern so hoch ist und warum so viele sexuelle Übergriffe nicht angezeigt werden. Das hat vor allem mit Scham zu tun und auch, dass Opfer nicht geglaubt wird. Und das Problem bei Rohypnol ist, ja, dass das Opfer sich noch nicht mal lückenlos erinnern kann. Im Zweifel sich gar nicht erinnern kann. Und wenn es jetzt in der Presse heißt, nicht Till Lindemann schwärmt in seinem Gedicht, wenn du schläfst, von der Vergewaltigung, sondern das lyrische Ich, ja, klingt dann literarisch super gebildet, für mich aber nicht plausibel. Also bin nur eine kleine Ärztin mit Deutsch-Leistungskurs, aber ich habe schon damals ganz, ganz schlimmes Gefühl gehabt bei dem Thema Goethes Heideröslein. Das ist auch eine Vergewaltigungsfantasie. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich. Röslein auf der Heiden. Kennst du das Gedicht? Und das fand ich auch schon furchtbar, als ich verstanden habe, dass das auch eine Vergewaltigungsfantasie ist. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden, Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch kein Weh und ach, musste es eben leiden. Und ist er wahrscheinlich auch nicht Goethe, sondern sein lyrisches Ich, der das schreibt, aber der Text rührt mich. Musste es eben leiden, genau. Und oft ein Leben lang, denn dein Körper vergisst nicht. Vielleicht kannst du dich nicht erinnern, vielleicht hast du es verdrängt, vielleicht bist du betäubt worden, vielleicht hast du keine Erinnerung oder nur Lücken, Fetzen, aber dein Körper vergisst nicht. Und dann finde ich ganz persönlich privat das fraglich, ob misogyne Fantasien dann gerechtfertigt sind, wenn man sie als Kunst kennzeichnet. Aber auch das ist heute nicht Thema, konnte ich nur nicht weglassen, dafür rührt es mich zu sehr. Mir geht es heute darum, Bewusstsein zu schaffen, was passieren kann und wie du dich bestmöglich schützen kannst, weil in dem Thema einfach so viel Leid ist, so viel Schmerz ist, es oft so unbewusst ist, verdrängt ist, keine klare Erinnerung möglich ist, weil dein Bewusstsein betäubt war. Und dabei ist Rohypnol eigentlich ein total gutes Medikament in den richtigen Händen. Also zum Beispiel, wenn wir Ärzte es einsetzen für Patienten als Schlafmittel, Hypnotikum nennen wir das, oder oral, also als Tablette, oder intramuskulär, also als Spritze, vor chirurgischen oder diagnostischen Eingriffen. Wir nennen das Prämedikation. Also du kriegst eine Tablette vorweg, damit du schon mal ein bisschen runterkommst, entspannt bist, damit du nicht so dramatische Panik bekommst vor der Operation, die wir dann machen wollen. Prämedikation nennen wir das. Schon mal eine Tablette vorweg vor der OP zum Beruhigen, zum Entspannen, zum Sedieren, zum Lockerwerden. Und das ist so hilfreich. Wirklich ein gutes Medikament. Manchmal ist es auch hilfreich hinterher, also kurzfristig sedieren nach einem Eingriff. Und es wirkt wirklich gut. Es ist ein Schlafmittel, das sehr gut wirkt. Das sollte man nicht länger als 4 Wochen nehmen. Aber das ist ein echt gutes Medikament, wenn es für die richtigen Sachen eingesetzt wird. Ich habe ja gesagt, Valium ist die Wirkstoffgruppe, Benzodiazepine, die machen relativ schnell abhängig. Deswegen soll man das nicht lange nehmen und natürlich nur unter ärztlicher Kontrolle. Valium, habe ich gesagt, kennst du bestimmt, Diazepam. Rohypnol ist ungefähr 7 bis 10 Mal stärker in der Wirkung als Valium. Das ist wirklich ein stark wirksames Medikament. Und der Körper nimmt das, wenn du es oral einnimmst, also schluckst, relativ schnell nahezu vollständig auf. Und die Wirkung hast du meist schon nach 15 bis 20 Minuten und hält dann so 4 bis 7, 8 Stunden an. 4 bis 8 Stunden ungefähr, je nachdem. Manche Effekte können auch 12 Stunden anhalten oder länger. Manchmal auch länger. Und je nach Dosis ist es schlafanstoßend. Du wirst müde, bist schlaferzwingend. Es zwingt dich in Schlaf. Du kannst gar nichts dagegen machen. Und deswegen nennen wir es auch Hypnotikum. Und Flunitrazepam, Rohypnol, zählt zu den potentesten, stärksten Hypnotika, die es überhaupt gibt. Und es ist kein Spaß, das einfach so anzuwenden, ohne hier wirklich ärztlich-medizinisch tätig sein zu wollen. Es gibt einen Grund, warum es seit November 2011 ausnahmslos in Deutschland nur noch auf Betäubungsmittelrezept zu beziehen ist, weil es nämlich ein enormes Missbrauchpotenzial hat und auch einfach missbraucht wird. Viel. Und das war schon in den 90ern so. Da waren die Tabletten farb- und geschmacklos und wurden eben eingesetzt, missbraucht, indem sie in Getränke beigemischt wurden, also in Getränke getan wurden, und um dann rauben zu können, das Opfer berauben zu können und oder vergewaltigen zu können. Und 1998 hat der Hersteller so einen blauen Farbstoff dazu gesetzt, dass die Tabletten Flüssigkeiten verfärben, in denen sie aufgelöst werden und auch ein bisschen klumpen und einen leicht bitteren Geschmack haben. Aber Vorsicht, das dauert natürlich so eine Zeit, bis sich so eine Tablette auflöst. Und je nach Getränk und Geschmack merkst du es auch nicht. Also wenn, ich sag mal, in einem Rotwein ist schwierig, eine blaue Farbe festzustellen. Und es sind auch nur Tabletten in der Herstellung für Deutschland. Es gibt keine totale Sicherheit. Also die Herstellerfirma von Rohypnol, Hoffmann La Roche, die machen das. Aber es gibt noch viele andere Länder, wo die Tabletten hergestellt werden. Generikafirmen, Generikahersteller, nennt sich das, gleicher Wirkstoff, andere Firma, und da ist dann kein Färbemittel drin und ist sozusagen immer noch in der alten Form im Handel erhältlich. Also Vorsicht, gibt da keine totale Sicherheit. Und einmal kurz, was sind denn überhaupt so genannte Vergewaltigungsdrogen? Klingt ja schlimm, ist auch schlimm. Das sind Wirkstoffe, die missbraucht werden, verabreicht werden den Opfern, meistens Frauen, aber natürlich auch Männern, um dich willenlos zu machen, um dich zu betäuben, um dich vergewaltigen zu können. Und deswegen kennst du den Satz bestimmt. Hast bestimmt schon mal den Satz gehört, pass auf, dass dir niemand was ins Glas tut. Schon mal gehört? Wie geht's dir bei dem Satz? Blödsinn? Mythos? Echte Gefahr? Übertrieben? Also die Realität ist, und das sage ich dir als Ärztin mit über 20 Jahren Erfahrung, dass es tatsächlich passiert. Es gibt K.O.-Tropfen, egal ob das jetzt Rohypnol ist oder eine andere Substanz, aber es gibt es tatsächlich, dass Substanzen gegen deinen Willen, ohne dein Wissen, ins Glas getan werden. Ja, besonders im Club, in der Disco, denkt man, 90% der Fälle sind Täter gute Bekannte, Nachbarn, Verwandte, Kollegen. Ich sage das nochmal. In 90% der Fälle sind die Täter gute Bekannte, Nachbarn, Kollegen, Kumpels, Verwandte. Also so habe ich es in den letzten 20 Jahren gesehen und so bestätigen mir das viele Rechtsanwälte oder Rechtsberaterinnen von Frauennotrufen. Schau hin, darum geht es in dieser Folge. Also natürlich passiert das im Club, auch im Café, auch im Restaurant, aber vor allem auch im Bekanntenkreis. Und dieser Einsatz von sogenannten Date-Rape-Drugs, also treffend Vergewaltigungsdrogen auf Deutsch, dieser Einsatz, der nimmt international stark zu. Da warnt sogar die UNO vor in einem Drogenreport. Und die Täter, die setzen halt mittlerweile eine ganze Vielzahl von Stoffen ein. Rohypnol ist nur ein Stoff davon. Einige unterliegen keiner internationalen oder nationalen Kontrolle, wie dem Betäubungsmittelgesetz. Da gibt es eine breite Varianz. Und du kannst ganz viel im Internet beziehen. Das heißt, es wird immer schwieriger, dich da zu schützen. Und deswegen ist auch das Ausmaß der Vorfälle unklar. Die Dunkelziffer so hoch. Wir wissen da eigentlich nicht viel drüber, genau wie die Opfer. Also wir wissen nicht viel drüber. Selbst der Bundesverband der Frauennotrufe sagt, es gibt weder Statistiken noch aktuelle Fallzahlen auf Bundesebene. Es gibt auch keine Dunkelziffer-Studie, sowas gibt es ja schon mal, weil die Betroffenen sich oft nicht melden, weil sie auch oft nicht sich erinnern können oder nur teilweise erinnern können. Und das ist tragisch. Auch deswegen mache ich dir heute diese Folge. K.O.-Tropfen sind keine Neuheit, die gibt es schon ewig, aber das Haupteinsatzgebiet sexuelle Gewalt, das ist relativ neu. Also früher begingen die Täter mit K.O.-Tropfen meistens Raubüberfälle und heute geht es vor allem um sexuelle Gewalt. Bekannteste Substanz K.O.-Tropfen ist GHB, hast du vielleicht schon mal gehört, Gamma-Hydroxybutyrat oder GBL, Gamma-Butyrolacton. Egal, musst du nicht behalten, GHB könntest du behalten, das sind sogenannte Partydrogen, Liquid Ecstasy, so kennst du das vielleicht. Typischer Name, wird auch als Lösungsmittel vertrieben, ist geruchlos, farblos, geschmacklos. Das ist böse, weil du merkst es dann nicht. In kleinen Dosen im Getränk merkst es nicht. ganz wenig dosiert kann es enthemmend sein, gute Laune machen. Ne? Liquid Ecstasy, hast du gute Laune, bist super drauf. Größeren Mengen bist du dann betäubt und in einer Überdosis stirbst du halt. Ist das tödlich, deswegen Vorsicht. Aber auch andere Medikamente, Psychopharmaka, andere Schlafmittel, also alles Mögliche wird als K.O.-Mittel eingesetzt. Heute spreche ich vor allem von Rohypnol. Und wie erkennst du das? Ja, schwer bis gar nicht erkennst du das. Sorry. Schwierig. Also wie gesagt, die Substanzen sind meistens geschmacklos, farblos, geruchlos. Wie willst du das erkennen, wenn es in deinem Drink ist? Nahezu unmöglich. Also ich habe Patienten, Patientinnen gesehen, Patientinnen vor allem, die haben mir erzählt, dass das Getränk so ein bisschen seifig geschmeckt hat, wenn da GHB drin ist, Liquid Ecstasy. Dann kann es nämlich so ein bisschen seifig, salzig schmecken. Wenn du es schmeckst, kommt darauf an, welches alkoholische Getränk du da hast und wie stark der Eigengeschmack des Getränks ist, dann merkst du es nämlich gar nicht. Wird deswegen oft in süße Getränke gemischt, damit man das nicht so merkt. Macht ein klares Getränk gerne trüb, aber wirklich 100% Sicherheit gibt es eben nicht, außer du passt auf dein Getränk auf. Das ist das Wichtigste. Pass auf dein Getränk auf. Lass es nicht aus den Augen, sage ich gleich noch mehr dazu. Aber wenn du das Gefühl hast, es schmeckt komisch, du nimmst eine Geschmacknuance wahr, die du nicht kennst, dann sollten Alarmglocken klingeln. Nicht weiter trinken. Warten. Warte, ob du Symptome wahrnimmst. Sag sofort einer Person Bescheid, der du wirklich ehrlich ernsthaft vertraust. Nicht dem Bekannten von heute Nachmittag, sondern deiner Freundin. Sag, sie soll dich im Auge behalten und aufpassen, ob du irgendwelche Symptome zeigst. Ich sag dir gleich genau, welche das sind. Also, du nimmst einen komischen Geschmack wahr, sei wach, Alarmglocken klingeln lassen, nicht weiter trinken und sag deiner Freundin, jemandem, dem du vertraust, Bescheid und warte kurz ab. Meistens fühlen sich die Opfer so wie betäubt, wie in Watte gepackt. Die kriegen nicht mehr alles richtig mit. Manchmal fühlen die sich massiv betrunken, obwohl sie fast gar nichts getrunken haben. Ihnen ist auf einmal schlagartig kotzeschlecht, richtig übel, alles dreht sich, verlieren die Orientierung. Also wenn du schlagartig lallst oder torkelst oder so, dann ist das nicht in Ordnung, wenn du nicht das sicher auf die Menge Alkohol vorher zurückführen kannst, wovon ich dir auch abraten würde, so viel zu trinken, aber das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Also wenn du nichts oder ganz wenig Alkohol getrunken hast und dir ist schlagartig schlecht, schlagartig schwindelig, auf einmal lallst du, torkelst du, hast nicht mehr richtig Kontrolle, dann stimmt was nicht. Das ist ein starkes Indiz, dass da eine Droge drin sein kann. Sag sofort jemandem Bescheid, dem du vertraust, hol dir Hilfe. Also wenn es dir gerade noch gut ging und auf einmal lallst du, auf einmal ist dir schwindelig, kannst nicht mehr klar denken, dann ist Alarm. Und ich kann dir aus meiner Notarztzeit sagen, dass die Betroffenen eigentlich immer erst total spät erkennen, das, was los ist. Und sich erst viel zu spät Hilfe holen, weil sie gar nicht dran denken, weil sie meinen, ich habe einfach zu viel getrunken, ich habe einen schlechten Tag, ich habe ein Kreislaufproblem, ich vertrage nichts mehr oder so. Ich habe als Ärztin die Leute oft erst dann gesehen, wenn sie schon in einem echt richtig schlechten Zustand waren, weil sie vorher nicht dran gedacht haben. Und deswegen ist mir wichtig, dir hier das Bewusstsein mitzugeben. Denk einfach dran, dass es sein kann. Ich will dir keine Angst machen, im Gegenteil. Ich will gar nicht, dass du überängstlich durch die Welt läufst. Im Gegenteil, ich will, dass du wach und bewusst kontrolliert durch die Welt läufst. Du sollst ja Spaß haben, du sollst ja Party machen, du sollst ja rausgehen, du sollst ja Freude haben, du sollst ja Leute treffen, du sollst flirten, du sollst trinken, dürfen, tanzen, Party machen. Aber sei bewusst, sei mindful. Ich weiß, das ist unheimlich schwer zu unterscheiden, übrigens für uns Ärzte auch. Wann ist Alkohol und wann ist Droge? Aber das Wichtigste ist einfach, dass du daran denkst, dass es sein kann. Dass du wach bist in der Birne. Und zwar ganz besonders auch für deine Freundinnen, für deine Freunde. Schau hin, wenn jemand plötzlich total komisch ist, wenn er auf einmal völlig drüber ist, total enthemmt ist oder aggressiv oder depressiv, auf einmal Selbstmordgedanken äußert oder auf einmal total sexuell enthemmt ist, obwohl er sonst schüchtern ist oder laut wird, obwohl er sonst ruhig ist. Also wenn er seltsam wird, wenn du den so nicht kennst, wenn du die so noch nie gesehen hast, dann denk mal nach. Überleg genau, könnte ihm oder ihr vielleicht was verabreicht worden sein? Und dann hör auf, von dem Getränk zu trinken, stell das sicher und hol dir Hilfe. In der Regel hast du ja auch Alkohol getrunken, ist ja auch in Ordnung und dann ist es auch für andere einfach unfassbar schwer zu erkennen, ob du einfach die Zeit deines Lebens hast oder ein ernsthaftes Problem. Also selbst für Profis, selbst für die Security, für die Kellner, für uns Ärzte, für die Polizei, für den Rettungsdienst. Pff, wie sollen wir das wissen? Wir können es auch nicht sehen. Das ist nicht eindeutig erkennbar. Da muss man einen Drogentest machen. Denk einfach dran. Und viele, viele Frauen trauen sich nicht, das Verbrechen hinterher anzuzeigen. Viele Opfer trauen sich nicht, weil sie glauben, dass ihnen sowieso niemand glaubt. Das ist auch nicht unberechtigt. Weil Real Talk, ganz ehrlich, bei Rohypnol reagierst du für deine Umwelt so, als seist du nur so ein bisschen angetrunken, ein bisschen besoffen. Nicht schlimm, hast eine gute Zeit. Und tatsächlich funktioniert jedoch nach kurzer Zeit nur noch dein Körper, aber nicht mehr dein Bewusstsein. Du gehst also willenlos mit, aber du kannst noch gut laufen. Die Zeugen denken, du bist gerne mitgegangen. Die Leute, die dich beobachten, die denken, du bist freiwillig mit dir mitgegangen. Rohypnol kann, gerade wenn es mit Alkohol kombiniert wird, fast sofort eine hemmungslose Wirkung haben. Also du scheinst angetrunken zu sein, aber in Wirklichkeit hast du überhaupt keinen Plan mehr, keine Ahnung, was los ist. Und deswegen ist es so gefährlich, weil von außen das so wirkt, als ob da jemand Nettes dir gerade hilft, indem er dich nach Hause fährt, indem er dich mit raus begleitet. Aber vielleicht ist das gerade ein Täter und deswegen schau hin. Und Opfer haben häufig hinterher große Probleme, weil ihnen genau deswegen niemand glaubt. Weil wenn die Polizei die Zeugen befragt, alle sagen, nö, das sah einvernehmlich aus. Oh, die hat sich nicht gewehrt. Nö, also die ist eigentlich freiwillig mitgegangen. Die Täter können behaupten, ihr hättet freiwillig Sex gehabt. Es sieht nicht aus, als würdest du gezwungen. Und deswegen sage ich das nochmal. Ich will dir keine Angst machen. Im Gegenteil. Ich möchte, dass du dich selber besser beschützen kannst. Und es gibt keinen wirksamen Schutz außer permanenter Kontrolle über deine Getränke und den Schutz durch deine echten Freunde, die auf dich aufpassen. Richtige Freunde, ehrliche Freunde, so wie du auf sie aufpasst, damit der Mann, der einer scheinbar Sturzbetrunkenen in den Arm reicht, um sie nach Hause zu bringen, nicht einfach nur hilfsbereit rüberkommt, sondern du mal hinguckst, ist der wirklich hilfsbereit oder ist es ein Täter? Oder der lockere Bekannte, der ist ja so nett, oh wie lieb, guck mal, da fährt er die nach Hause. Ja, ist der so nett? Also lass sie nicht alleine, deine Freundin. Sorg dafür, dass du nicht alleine bist. Sorg dafür, dass dein Freund, deine Freundin, wenn sie komisch wird, nicht alleine ist. Ist mir klar, du willst in der Situation, ist ja auch peinlich und komisch und du weißt nicht, was los ist, dich zurückziehen. Mach's nicht. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Zieh dich nicht zurück. Hol dir Hilfe. Andere Symptome könnten sein Übelkeit, Brechreiz, Schwindel, Benommenheit, habe ich schon gesagt, Schläfrigkeit, vielleicht auch Niedergeschlagenheit. Du bist plötzlich total depressiv, vorübergehende Gedächtnisstörungen, hast so Filmrisse, bist verwirrt, weiß gar nicht, wer du bist, wo du bist, wie dahin, was los ist, Bewusstseinsstörung, Wahrnehmungsstörung. Gerade bei GHB und den Benzodiazepinen wie Rohypnol, da hast du echte, ernsthafte Erinnerungsstörungen, richtige Lücken oder einen kompletten Filmriss. Und wenn du merkst, irgendwie fühle ich mich seltsam, ich kann nicht mehr nach meinem eigenen Willen handeln, oder ich bin plötzlich super aggressiv oder total sexuell enthemmt oder hast total Bock, mit dem zu knutschen, obwohl du ihn gar nicht kennst und machst das sonst gar nicht. Das ist komisch. Dann sprich deine Freundin an. Ihr müsst euch vorher bitte darüber unterhalten. Was wäre, wenn und wie reagiert ihr? Und das ist auch der wichtigste Schutz, die wichtigste Regel, um dich vor Roofies und Co. zu schützen. Sei wachsam. Also, ich denke, es ist nicht grundsätzlich verhinderbar, Opfer zu werden, weil Täter und Täterinnen meist sehr zielgerichtet vorgehen. Aber du kannst ganz viel tun, um das Risiko zu verringern. Regel Nummer 1, lass dein Glas nicht aus den Augen. Einfach niemals, damit dir niemand unbemerkt was reinschütten kann. Und nimm keine Getränke von Fremden an. Oder zumindest sei wachsam und vorsichtig mit dem Annehmen von fremden Getränken. Also du sollst ja nicht panisch überängstlich durchs Leben gehen, aber Übergriffe grundsätzlich als Möglichkeit sehen. Es ist grundsätzlich möglich, dass dir jemand was reintut. Doch, egal ob Groß- oder Kleinstadt, grundsätzlich kann das passieren. Und wenn du doch Drinks annimmst von Fremden, ist ja auch in Ordnung. Vielleicht willst du ja auch flirten, vielleicht kennst du den ja auch locker, vielleicht findest du ihn ja auch süß, alles cool. Oder sie, aber gib deinen Freunden ein Zeichen, dass sie dich in der nächsten halben Stunde ernsthaft und besonders im Auge behalten und hab einen Plan. Und sprich einfach vorher mit deinen Freundinnen, Freunden drüber, wie ihr reagieren wollt, wenn. Also seid aufmerksam, hab ein aufmerksames Umfeld und dann lebst du von dieser Hilfe deiner Freunde, Freundin. Verbünde dich. Also Freund, Freundin, Schwester, Partner, wer auch immer. Einer, der dich gut kennt, dem auffallen würde, wenn du plötzlich total anders bist. Mit dem sprichst du vorher. Und ihr versprecht euch vorher, dass keiner sauer wird, wenn der andere eingreift. Also vielleicht hat ja deine Freundin vor dir geschnallt, dass du gerade Opfer geworden bist, während du denkst, du hast gerade the time of your life. Dir geht's mega geil. Und deine Freundin schnallt aber, du benimmst dich jetzt aber wirklich seltsam. Dann sei nicht sauer. Vielleicht rettet sie dich gerade. Ja? Die will dir nichts kaputt machen. Vielleicht hilft sie dir gerade. Und wenn du wahrnimmst, dass deine Freundin auf einmal ganz anders ist und mit einer relativ fremden Person mitgeht oder mit einer Person, mit der sie sonst nicht eng ist oder es einfach die Situation heuer auf dem Bauchgefühl komisch ist, dann trau dich und stell mal eine Nachfrage. Vielleicht wirkt sie total gut gelaunt, ist aber in Wirklichkeit durcheinander und ängstlich und du kannst es von außen gar nicht wahrnehmen. Sprich mit ihr. Also sieh genau hin. Frag genau nach. Lass sie nicht allein. Lass einfach deinen Freund, deine Freundin dann nicht allein. Und ich weiß, ultra schwer, hier eine Grenze zu ziehen. Wann ist es übergriffig? Wann berechtigt? Wann übertrieben? Wann, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber vielleicht hilft dir das. Ich habe mit meinem engsten Kreis ein Codewort, ein Geheimzeichen. Wenn ich ernsthaft mal in Not sein sollte, dann kann ich das immer sagen. Natürlich nur insofern, als dass ich nicht zu verwirrt bin, mich daran zu erinnern. Aber das gilt auch für andere Situationen, wenn ich mich bedrängt fühle oder so. Meine Freunde wissen dann, ich bin in Not. Ich kann, das ist ein ganz ungewöhnliches Wort, ich kann das einfach in einen Satz einflechten und es würde meinen Freunden auffallen, dass da was nicht stimmt und die könnten mir helfen. Nochmal, das funktioniert natürlich nur, wenn du noch klar und wach und bewusst genug bist. Aber du könntest es versuchen. Also deine Freundin ist gerade total seltsam. Und du sagst dieses Codewort, mir fällt jetzt spontan ein Knorpelbauchgeruch, ein Wort, das man im Alltag nicht benutzt. Vielleicht klingelt da was bei deiner Freundin und sie gibt dir ein Zeichen und sagt, ja, hast recht, ich fühle mich komisch. Also sprecht einfach drüber und lass niemanden im berauschten Zustand alleine. Also ist deine Freundin ausgenockt, dein Freund, und du willst aber noch weiter feiern, dann sorg mindestens dafür, dass du ein Taxi bestellst. Einer sollte bei ihr bleiben, bei ihm bleiben. Lass sie nicht alleine nach Hause fahren. Also achte einfach drauf. Sprech das vorher ab, damit dann in der Party kein Stress ist und keiner alleine gelassen wird. Hast du deinen Drink stehen gelassen, würde ich davon nicht weiter trinken. Also besser ist, du trinkst aus, bevor du aufs Klo gehst oder nimmst ihn mit aufs Klo. Nimm deine Freundin mit, die hält eure Drinks. Und wenn sie aufs Klo geht, hältst du beide Drinks. Hast du den Verdacht, dass du übermäßig berauscht bist, dass irgendwas passiert ist, dann sag deinen Freunden Bescheid oder eben der Security oder einem Kellner, hol dir Hilfe. Sprich jemanden an, im Zweifel den Rettungsdienst, mach auf dich aufmerksam. Ja, mach eine Szene. Ja, mach eine Szene. Kann unter Umständen eine Katastrophe verhindern. Besser wäre eben Bekannte um dich rum, denen du wirklich vertraust, die du gezielt um Hilfe bitten kannst, weil ihr euch vorher abgesprochen habt. Das ist nicht die attraktive Bekanntschaft vom Nebentisch von heute Abend. Echte Freunde, echte Bekannte und im Notfall natürlich immer Rettungsdienst unter 112 oder Polizei unter 110. Und wenn du selbst Opfer geworden bist oder vermutest, dass du Opfer geworden bist, dann ist das Hilfetelefon des Weißen Rings immer eine sehr, sehr gute Idee. 116006. Die Nummer verlinke ich dir nochmal in den Shownotes, weil bei einem deutlichen Verdacht einfach Blut- oder Urinproben genommen werden sollten. Also das Problem ist ja, die meisten Substanzen sind nur wenige Stunden nach der Tat nachweisbar. Du brauchst schnelle Handlungen. Schnell muss das nachgewiesen werden, um Gewissheit zu erhalten und Schlimmeres zu verhindern. Aber Nachweis ist eben schwierig. Zum einen werden die Mittel oft nur in geringen Mengen verabreicht, schwer nachzuweisen. Zum anderen, viel, viel wichtiger, haben die Substanzen eine kurze Halbwertszeit, also nur kurzfristig nachweisbar. Das Zeitfenster für GHB zum Beispiel liegt im Blut bei 8 Stunden nach der Einnahme und im Urin bei 12 Stunden. Und man muss eben daran denken, das nachzuweisen. Rohypnol kannst du meist nur 72 Stunden nachweisen. Im Zweifel, wenn du den Verdacht hast, dann sicher dir eine Urinprobe in einem sauberen Gefäß. Stell das sicher, verschließ das und stell es kühl in den Kühlschrank. Dann kann man das hinterher noch untersuchen lassen, weil durch den Gedächtnisverlust einfach du dich nicht erinnerst, nicht an die Tat, nicht was passiert ist. Und dann erfolgt eben meistens keine toxikologische Untersuchung, weil wenn die Opfer sich an die Polizei wenden, die Polizei manchmal rät, wiederzukommen, wenn man sich besser erinnern kann. Das hilft dann nicht besonders, weil einfach nicht klar schilderbar ist oft, was dir passiert ist. Und dann denkt vielleicht einfach keiner an eine Blut- oder Urinprobe oder viel zu spät. Deswegen sage ich das hier. Als Ärztin habe ich da ein bisschen andere Sicht drauf. Und ja, es gibt so K.O.-Tropfen-Testarmbänder. Ich habe 3 Gadgets mitgebracht, die erzähle ich dir jetzt sofort gleich. Aber Achtung, die testen nur auf GHB, nicht auf Rohypnol. Okay, also die 3 Gadgets. Pass auf, 3 Sachen, die finde ich ganz cool. Auch wenn allein die Tatsache, dass wir uns Erfindungen ausdenken müssen, um uns vor K.O.-Tropfen zu schützen, ein Armutszeugnis ist, aber ist eben so. Ich habe 3 smarte Gadgets, die finde ich ganz gut. Das ist ein K.O.-Tropfen-Armband, ein Nightcap und ein K.O.-Test von Undercover Colors. Und die erzähle ich dir ganz kurz. Aber es gibt keine totale Sicherheit. Also das K.O.-Tropfen-Armband, das sieht aus wie so ein Einlassbändchen aus Papier, hat 2 runde Testfelder drauf und kannst du dir um den Arm machen, wenn du das Gefühl hast, jemand könnte an deinem Getränk gewesen sein, kannst du mit dem Finger an dein Getränk gehen und einen Tropfen deines Getränks auf die Testfläche geben. Die ist meistens so hellgrün und sollte die Farbe nicht verändern, wenn du dein Getränk da drauf tropfst. Färbt sich das blau, dann ist das der Nachweis für GHB, Gamma-Butyrolacton. Aber eben nur für GHB, nicht für Rohypnol, nicht für andere K.O.-Tropfen. Und das ist schwierig, wenn es eine starke Eigenfärbung hat. Also mit Rotwein und so, boah, schwierig da eine Verfärbung zu sehen. Sind 2 Testfelder auf so einem Armband, könntest also 2-mal testen. Wird das Armband nass, ist der Test hin, nicht mehr aussagekräftig und es gibt eben keine totale Sicherheit. Ich sage das nochmal, wenn der Test nicht anzeigt, heißt das nicht, dass du in Sicherheit bist. Zeigt nur, dass es jetzt gerade nicht auf GHB anschlägt. Rohypnol könnte trotzdem drin sein oder andere Sachen. Trotzdem nicht schlecht, die Idee finde ich gut mit dem Armband, K.O.-Armband, ist auch nicht so teuer. Das 2. Teil ist ein Nightcap. Also das trendet gerade richtig cool auf TikTok, passend zum Partystart in vielen Ländern hier im Sommer. Das ist ein Schutz, ein mechanischer Schutz, ein Stoff, den du über dein Getränk drüber stülpen kannst. Finde ich ganz cool. Kannst du tragen als Scrunchie, also so am Handgelenk oder als Haarband. Sieht aus wie so ein Haarband und gibt es in verschiedenen Farben. Ist knapp unter 10 Euro. Ist ein Stück Stoff zur Verhinderung von unbemerktem Beimischen von Zeug, von Drogen, von Pulvern, Flüssigkeiten in Getränken. Also funktioniert total einfach. Drehst du am Handgelenk oder im Haar und wenn du es brauchst, wenn du ein Getränk hast, dann nimmst du das und ziehst es wie so ein Deckel als Getränkeabdeckung über dein Glas. Da ist ein Loch drin für einen Strohhalm, steckst einen Strohhalm rein und genießt. Und für die meisten Tassen und Gläser passt der Stoff. Oh, es ist so ein Nylon-Spandex, lässt sich dehnen. Da kann dir da keiner mehr was reinschütten. Übrigens auch cool im Sommer, finde ich, Schutz vor Insekten, Schmutz, andere Partikel. Kannst damit rumlaufen, kannst damit tanzen gehen, ohne was zu verschütten. Finde ich ganz gut. Meistens wiederverwendbar und maschinenwaschbar. Nutzt natürlich nichts, wenn du wegschaust. Nutzt natürlich nichts, wenn du dein Glas unbeobachtet stehen lässt, da kann ja trotzdem einer was reinwerfen, ist ja klar. Aber finde ich ganz cool, Nightcap. Und das 3. Gadget, das ist ein Undercover Colors, heißt die Firma K.O.-Test. Der bietet eine etwas längerfristige Lösung, hast vielleicht schon mal gehört. Das ist die Firma, die hatte früher mal so einen Nagellack im Sortiment, der die Farbe änderte, wenn das mit K.O.-Tropfen in Kontakt kam. Der Nagellack funktioniert nicht wirklich mit dem Nagellack. Leider, die Idee ist cool, funktioniert nicht wirklich gut, aber die haben jetzt einen Tester entwickelt, der ähnlich wie dieses K.O.-Tropfenarmband funktioniert. Optisch so ein bisschen unserem Corona-Schnelltest-Kit ähnelt. Kostet so knapp 15 Euro. Testet aber eben auch nicht auf alle Substanzen. Totale Sicherheit gibt es nicht. Aber die 3 Erfindungen finde ich schlecht. Ich finde, da bleibt so ein bitterer Beigeschmack, weil ich finde, das ist so das falsche Signal, dass man sich selber schützen muss, um nicht Opfer zu werden. Insbesondere, dass Frauen sich selber kümmern müssen, um nicht Opfer zu werden. Aber darum soll es hier heute politisch in der Folge nicht gehen, sondern um Gefahren bewusst und sinnvoll begegnen. Besonders beim Feiern. Nicht nur im Club, auch im privaten Treffen. Also Feiern bei Bekannten und im engen Umkreis gilt genauso, habe ich ja anfangs gesagt. Sei einfach bewusst. Lass dir nicht die Stimmung von mir versauen. Kein Grund, sich runterziehen zu lassen. Eher Grund, achtsames Miteinander. Verbünde dich. Aufmerksame Freundinnen und Freunde sind der allerbeste Schutzpass auf dich auf. Auf dich und auf deine Gesundheit. mit auf die Gesundheit deiner Lieben. Ich fasse nochmal zusammen. Also klar, schwierig ist Wirkung eines K.O.-Mittels vom Alkoholkonsum, übermäßigen Alkoholkonsum, die Wirkung zu unterscheiden. Kannst du fast nicht, aber achte auf plötzlicher starker Rausch, der nicht zu der Menge des Alkohol- oder Drogenkonsums passt, den du absichtlich hattest. Also eventuell schlagartiger Erinnerungsverlust, starke Übelkeit, plötzlicher Schwindel oder Erbrechen, Panikattacken, Angstanfälle, plötzlich super gute Stimmung, bist auf einmal mega gut drauf, bist auf einmal sexuell total erregt. Also diese plötzliche Stimmungsänderung, das kann schon ein gutes Indiz sein. Und Schwindel, Verwirrung, plötzliches Lallen, plötzliches Torkeln, du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Bist nicht orientiert, kriegst nicht mehr richtig was mit. Das ist ein starkes Indiz. Und dann bau auf deine Freundin, auf deinen Kumpel, auf deinen Bekannten, mit dem du dich vorher drüber unterhalten hast. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich will gar nicht langweilen, aber aus meiner Erfahrung ist das der einzige wirkliche sichere Schutz. Mit jemandem zusammen den Club oder die Party betreten und auch wieder verlassen, mit dem du dich sicher fühlst. Und im Zweifel eben Polizei, Notruf, alarmieren und sich auf Rohypnol, Flunitrazepam, Fentanyl, Scopolamin, Propofol, GHB, GBL, Ketamin, andere Downer testen lassen. Die Ärzte wissen dann schon, auf was sie testen müssen. Und achte drauf, bei dem K.O.-Tropfentest-Armbändern, die testen nur auf GHB und nicht auf andere Drogen wie Rohypnol. Und deswegen Thema richtig gute, enge Freunde, die aufeinander aufpassen und allerwichtigste Regel Nummer 1, pass auf dein Glas auf, dann bist du maximal beschützt. Und eine Sache vielleicht noch, was ich so mitgenommen habe aus meiner Zeit als Notärztin, das Risiko, das total unterschätzt wird, das immer freiwillig eingegangen wird, ist Alkohol. Alkohol ist auch ein K.O.-Mittel, kann man auch missbrauchen als K.O.-Mittel. Also bleib maßvoll, übertreib nicht zu deiner eigenen Sicherheit. Ja, das war mein Wissen zu Rohypnol. Hasse Mane Rohi für mich. Und der Obdachlose aus den 90ern, hier gab es ein Happy End. Dank Mike. Mike hat ihm damals natürlich keine Rohi gegeben, keine Rohypnol. Er hat nie welche rausgegeben. Wir haben nie Tabletten rausgegeben, natürlich nicht. Und auch wenn der Mann uns sehr leid tat, hätte ihm das nicht wirklich ernsthaft geholfen. Aber weißt du, was Mike damals gemacht hat? Der hat nicht locker gelassen und hat ihn tatsächlich in ein Substitutionsprogramm bekommen. Also er konnte ihn von der Straße holen. Mit viel Einsatz und Geduld und Energie außerhalb von Mikes Arbeitszeit. Ja, ich weiß, der Mike ist eine Ausnahme. Absolut. Mike ist eine Ausnahme. Aber ich liebe solche Menschen, denn die machen einen ernsthaften Unterschied auf dieser Welt. Also für diesen Mann hat Mike einen enormen Unterschied gemacht. Hat ihm sein Leben verändert, vielleicht sogar gerettet. Und deswegen lieb ich solche Mitmenschen. Sei bewusst, sei mindful, hab Spaß, aber sei verantwortungsvoll für dich, deine Gesundheit und die deiner Mitmenschen. Ich freue mich schon auf dich. Nächste Woche ist es wieder ein lustigeres Thema und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen, sonnigen, sicheren und gesunden Tag. Ich freue mich auf dich. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.